Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 4, die Verse 9 bis 11. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. In der letzten Predigt über Offenbarung Kapitel 4 ging es um die Anbetung Gottes durch die Engelsgestalten, Cherubim und Seraphim, vor dem Thron Gottes. Heute geht es um die Anbetung Gottes durch die Ältesten. Die Ältesten werden unterschiedlich gedeutet. Wir schließen uns der Auslegung an, dass es sich hierbei um die Vertreter der alttestamentlich und neutestamentlichen Gemeinde handelt. Die Anbetung durch die Engelwesen geschieht, so haben wir gesehen, aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Es sind die Eigenschaften Gottes, die diese Engelwesen dazu bewegen, Gott anzubeten. Seine Souveränität, in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt regiert, seine Allwissenheit, seine Allmacht, seine Heiligkeit, seine ewige Existenz. All diese wunderbaren Wesenszüge Gottes regen sie dazu an, Gott die Ehre zu geben. Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht, so heißt es hier, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da ist und der da war und der da kommt. Wahre Anbetung geschieht immer aufgrund der Offenbarung Gottes. Das Wort Offenbarung wird ja in der Bibel nicht nur im Blick auf die Vollendung gebraucht, sondern auch im weiteren Sinne auf das Offenbarwerden Gottes und seiner Pläne für diese Welt. Und so betet der Apostel Paulus um den Geist der Weisheit, der Weissagung, der Weisheit und der Offenbarung, um Gott immer besser kennenzulernen. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Nicht nur die Menschen, die noch nicht an Christus gläubig geworden sind, sondern auch die Gläubigen brauchen immer wieder die Erleuchtung durch den Heiligen Geist aufgrund des Wortes Gottes, um Gottes Herrlichkeit zu schauen. Darum also auch dieses Gebet des Apostels Paulus. Im Blick auf die Gemeinde, da geht es ja nicht um Menschen, die noch außerhalb der Gemeinde stehen, sondern es geht ja um die Gläubigen, um diejenigen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Sie sollen darum beten, dass der Herr uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis schenkt. Wir haben diesen Geist schon, den Heiligen Geist, empfangen bei der Wiedergeburt. Aber wir dürfen darum beten und wir sollten auch darum beten, dass dieser Geist uns mehr und mehr erfüllt, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen in seinem Wort, gewirkt durch den Geist der Offenbarung. Also auch für uns Gläubige gilt ständig die Liedstrophe: Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllt. Nur der Heilige Geist der die Tiefen der Gottheit erforscht, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, kann uns nicht nur das erkennen lassen, was göttliche Weisheit ist und was uns von Gott geschenkt ist, sondern auch sein Wesen offenbaren, seinen Charakter offenbaren, seine Eigenschaften, sodass wir dadurch zur Anbetung kommen. Das ist immer das Ziel der Offenbarung Gottes, dass wir zur Anbetung Gottes gelangen. Das Nachdenken und Sinnen über Gottes Wesen und seine Wege mit der Menschheit anhand des Wortes Gottes, das betonen wir immer. Das unterstreichen wir ganz dick. Es geht nicht um irgendwelche Visionen, die wir haben, um irgendwelche außerbiblischen Offenbarungen. Es geht um die Offenbarung Gottes in seinem Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist. Das Nachdenken über das Wesen Gottes anhand des Wortes Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist, ist ein lebensnotwendiges Element für unser Glaubensleben. Es ist allerdings ein vergebliches Mühen, wenn nicht der Heilige Geist dazu kommt und unsere Herzen erleuchtet. Er ist unser anbetungswürdiger göttlicher Lehrer, der uns in alle Wahrheit leitet. Spurgeon erinnert sich in seiner Biografie an einen arminianischen Bruder, der zu ihm sagte, er habe die Bibel 20 Mal oder mehr durchgelesen und die Lehre von der Erwählung in ihr nicht gefunden, obwohl er sie, nämlich die Bibel, auf den Knien gelesen habe. Spurgeon antwortete ihm daraufhin in seiner etwas bissigen, aber doch immer wohlwollenden Art: Ich denke, du hast die Bibel in einer sehr unkomfortablen Lage gelesen. Hättest du sie in deinem Sessel gelesen, dann hättest du sie vielleicht auch besser verstanden. Wie viel Mühe wir uns auch bis hinein in unsere äußere Haltung, und unsere äußere Haltung ist ja nicht unwesentlich, zeigt doch immer wieder einen gewissen Respekt und Achtung vor unserem großen Gott. Aber wie viel Mühe wir uns auch geben beim Bibellesen, wenn der Geist Gottes uns die kostbaren Wahrheiten des Wortes Gottes nicht offenbart, dann lesen wir sie letztlich vergeblich. Ist uns das allen bewusst, dass wir unbedingt beim Bibellesen den Geist Gottes brauchen, damit wir das Wort Gottes recht verstehen können und etwas offenbart bekommen von der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus? Beten wir also darum, dass unser Herr selbst sich offenbart durch seinen guten Heiligen Geist, der uns unterweist. Alle Wesenszüge Gottes sind natürlich anbetungswürdig und bilden immer eine Ganzheit, sind also niemals, die einzelnen Charakterzüge Gottes sind niemals Teil des Ganzen, sondern bilden immer eine Ganzheit seines Wesens. Was Gott ist, das ist er in jeder Hinsicht ganz und völlig. Insofern können wir nicht sagen, dass eine Eigenschaft Gottes herrlicher sei als eine andere. Und in dieser Vision hier in Kapitel 4 der Offenbarung, da ist es allerdings besonders die ewige Existenz Gottes, die die Ältesten zur Anbetung bewegt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Also der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das wird hier in ganz besonderer Weise herausgestellt und führt zur Anbetung der Ältesten. Und von daher ist Gott der Ursprung aller Dinge. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, auch für unser persönliches Glaubensleben. Gott selbst ist der Ursprung aller Dinge. So lesen wir in Vers 11b, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wörtlich müsste es eigentlich hier heißen, und infolge deines Willensentschlusses, aufgrund deines Willensentschlusses, sind alle Dinge und wurden alle Dinge geschaffen. Also nicht nur, dass Gott sie geschaffen hat, sondern dass sie aufgrund seines ewigen Willensratschlusses geschaffen worden sind. Er selbst, Gott selbst, ist nicht geschaffen, sondern der Schöpfer aller Dinge, der alles ins Leben gerufen hat, weil er es so wollte. Das wird hier am Ende dieses Kapitels klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Und infolge deines Willensentschlusses waren sie, nämlich alle Dinge, und wurden sie geschaffen. Also weil Gott es so wollte, aufgrund seines freien Willens, Gott ist der Einzige, der einen freien Willen hat, aufgrund seines freien Willens hat Gott alle Dinge geschaffen. Er ist also der Urheber aller Dinge, die er erschaffen hat. Sowohl in der unsichtbaren als auch in der sichtbaren Welt. Niemand hat ihm also hier einen guten Rat erteilt und niemand hat ihm bei der Erschaffung dieser Welt hilfreich zur Seite gestanden. Niemandem gegenüber ist Gott verpflichtet, als hätte er etwas zuvor von ihnen empfangen. Und so sagt der Apostel Paulus in dieser sogenannten Doxologie am Ende seiner Ausführungen über die Geschichte Israels und die der Völkerwelt, über den Heilsplan Gottes mit Israel und der Völkerwelt, von ihm, von Gott her und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. So rühmt der Apostel Paulus. Und Ähnliches lesen wir allerdings auf den Sohn bezogen, jetzt weniger auf den Vater, aber Sohn und Vater sind ja eine wunderbare göttliche Einheit. Im Kolosserbrief, in Kapitel 1, ich lese einmal von Vers 15 an, er, nämlich der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In Gott selbst, im Vater und in dem Sohn. Und dazu noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, die das auch sehr schön deutlich macht, auch bezogen auf den Sohn, auf den Herrn Jesus Christus. Kapitel 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, besser im Sohn. Im Sohn hat Gott geredet, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also, dass wir leben, dass diese Welt noch Bestand hat, hat seinen Grund im Wort des lebendigen Gottes, im Wort Christi. Er trägt alles mit seinem kräftigen Wort. Würde er sein Wort aus dieser Welt herausnehmen, so würde alles augenblicklich zerfallen. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Begründung, Verwirklichung und Ziel des Heilsratschlusses Gottes liegt ausschließlich bei ihm selbst, bei Gott selbst und bei seinem lieben Sohn. Und diese völlige Unabhängigkeit Gottes wird sehr schön deutlich in den Versen 7 bis 12 in Psalm 50. Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Da wird es noch einmal klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Gott niemanden nötig hat, dass er völlig unabhängig ist. Er existiert in sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, was wir gar nicht realisieren können in unseren Gedanken. Es ist unvorstellbar, weil wir eben vergängliche Geschöpfe sind, dass etwas ewig ist und dass Gott von Ewigkeit in sich selbst und aus sich selbst heraus existiert, ist für uns unvorstellbar. Aber die Bibel bezeugt es mit klaren Worten. Auch hier wird es deutlich, Psalm 50 von Vers 7 an. Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Gott existiert vollkommen unabhängig von seinen Geschöpfen. Die Anbetung Gottes beinhaltet also das Bekenntnis. Wir sind hinsichtlich unserer Existenz völlig abhängig von dir, o Gott, und wollen es auch bleiben. Du aber bist ewig, völlig unabhängig von jeglicher Kreatur, von all dem, was du geschaffen hast. Es ist der krasse Gegensatz zu der Versuchung durch Satan im Paradies, ihr werdet sein wie Gott, nämlich völlig unabhängig von Gott. Seit jener Zeit wollen wir gerne selbst der Ursprung aller Dinge sein. Das steckt tief im gefallenen Menschen drin, im sündigen Menschen. Völlig unabhängig von Gott. Die meisten Menschen in dieser Welt leben ja auch und gehen ihren Weg völlig unabhängig von Gott, als würde er gar nicht existieren, ja? Und sind doch völlig abhängig von ihm, ohne dass sie es wissen. Gleichzeitig bedeutet Gott anzubeten, dass wir uns ihm unterwerfen. Hier nimmt der Mensch die Stellung ein, die ihm von Gott verordnet ist. Eine Stellung unter Gott. Wir haben im Alten Testament ein schönes Beispiel dafür, dass sich jemand unter Gott stellte. Auch in seinem ganz praktischen Verhalten anderen gegenüber. Unter Gott stellte. Ganz interessant, das einmal nachzulesen in 1. Mose Kapitel 50. Es geht um Josef. Ich lese einmal die Verse 19 folgende. Josef aber sprach zu ihnen, nämlich zu seinen Brüdern, die jetzt nach dem Tode ihres Vaters Angst hatten. Josef könnte Rache nehmen an ihnen. Er will ihnen ihre Angst nehmen. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, stehe ich denn an Gottes Statt? Stehe ich denn an Gottes Statt? Und dieser Begriff an Gottes Statt kann auch wiedergegeben werden, hat auch die Bedeutung von unter. Mit anderen Worten, ich, Josef, stehe unter Gott. Wenn Gott diesen Plan mit mir und mit euch hatte, um euch am Leben zu erhalten, mich diesen Weg geführt hat, wer bin ich, dass ich dagegen aufbegehre, ich stehe unter Gott. Josef war ein Mann, der sich ganz Gott unterworfen hat. Und dementsprechend handelte er auch mit seinen Brüdern. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Er redete freundlich mit ihnen, warum? Weil Gott mit ihnen freundlich umgegangen war. Josef beugte sich unter den Ratschluss Gottes. Er war Gott ganz unterworfen. Ein schönes Beispiel. Wir sind unter Gott, das ist wichtig. Und ein Zeichen ihrer Unterwerfung, um zurückzukommen auf Kapitel 4 in der Offenbarung, ein Zeichen ihrer Unterwerfung ist es, dass die Ältesten ihre Kronen vor Gott niederlegen. Sie waren ja selbst von Gott zu Königen gemacht, zu Königen und Priestern, so lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 6. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, sie waren von Gott selbst zu Königen gemacht worden. Sie hatten sich ihre Krone nicht selbst aufgesetzt. Gott hatte ihnen diese Herrschergewalt gegeben, dieses Regiment gegeben, diese Königswürde gegeben. Aber sie sollten Könige sein unter Gott. Das war das Entscheidende. Und als Zeichen dafür, dass sie das verstanden hatten, legten sie ihre Kronen nieder vor Gott. Wenn wir Gott anbeten, dann bekennen wir mit Paulus, du bist der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. 1. Timotheus Kapitel 6. Er ist allein König. Das machen hier die Ältesten klar, dadurch, dass sie ihre Kronen Gott zu Füßen legen. Anbetung bedeutet nicht, dass wir einfach sprechen, ich bete dich an. Und dabei in Gefühlsregungen schwelgen. Anbetung ist eine innere Haltung der Abhängigkeit und der Unterwerfung Gott gegenüber. Und da steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Anders ist es im sogenannten Katholizismus. Wie Benedikt Peters in seinem Büchlein über das Thema Anbetung schreibt, ich zitiere, weil im römischen Kult der Mensch im Mittelpunkt steht, muss der römische Kult ein sinnlicher Kult sein. Schimmerndes Gold, betäubende Gerüche, prunkvolle Gewänder, betörende Klänge. Das gefällt dem Menschen. Hier kommen seine frommen Gefühle auf die Rechnung. Hier kann er sich an allen heiligen Schauern ergötzen, die ihm den Rücken auf- und abeilen. Es ist alles so schön. Und es ist alles, Benedikt Peters, und es ist alles das direkte Gegenteil von Anbetung. Es ist Gott ein Greuel. Sicherlich hat Gott nichts gegen Schönheit. Er hat auch nichts gegen schöne Gerüche, Klänge und Gefühle in unserem Leben. Gott hat das ja alles geschaffen und er freut sich auch daran. Nur, wir dürfen das nicht verwechseln mit wahrer Frömmigkeit und Anbetung. Und das ist das Problem, dass man das in unserer Zeit hin und her in verschiedenen Kreisen immer wieder verwechselt. Ansonsten dürfen wir uns an all dem erfreuen, was Gott geschaffen hat. Dazu gehören auch die Gefühle. Aber ich sage es noch einmal, wir dürfen das Ganze nicht verwechseln mit wahrer Frömmigkeit und Anbetung. Dann wäre es Gott ein Greuel. Wahre Anbetung duldet nicht, dass irgendetwas zwischen uns und Gott steht. Und darum legen wir ihm alles, aber auch wirklich alles, was wir von ihm empfangen haben. Denken wir noch einmal an die Kronen. Die Kronen hatten sie von Gott empfangen. Alles, was wir von Gott empfangen haben, das mögen materielle Dinge sein, Das mögen auch die liebsten Menschen sein, die Gott uns zur Seite gestellt hat, die Gott in unser Leben hineingestellt hat. Das können auch geistliche Segnungen sein, wunderbare Erkenntnisse, die Gott uns geschenkt hat. Wir legen all das immer wieder zurück, ihm zu Füßen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit all das, was er uns gegeben hat, nicht zwischen ihm und uns steht. Das, was du zurückhältst, was du nicht Gott auslieferst, das steht zwischen dir und deinem Gott. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, du kannst sogar dafür danken, über diese guten Gaben, die Gott dir schenkt. Legst du sie Gott nicht wieder zu Füßen, stehen sie zwischen Gott und dir, zwischen dir und Gott. Es ist eine Tatsache. Und wir sehen, die Ältesten legen diese Kronen, das, was sie von Gott empfangen haben, wieder zurück zu seinen Füßen. Wahre Anbetung gibt zu verstehen, dass Gottes Wege richtig und angemessen sind und rühmt seinen, so hat es jetzt jemand bezeichnet, genannt, seinen exzellenten, das heißt also seinen herausragenden Charakter. In ihr, in dieser wahren Anbetung, da sagen wir Ja zu Gottes Wegen. Auch dann, wenn er unsere Wünsche durchstreicht. So sagt der Herr Jesus Christus im Blick auf die Heilswege Gottes, dass er es den Klugen und Weisen verborgen hat, hat es den Unmündigen geoffenbart, Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Dieses Ja, Vater. Das ist entscheidend wichtig im Zusammenhang mit der wahren Anbetung Gottes. Wir lernen das auch von David aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 12, als das Kindchen, das aus seiner ehebrecherischen Beziehung mit Bathseba hervorgegangen war, todkrank wurde und war, da betete David, zog sich zurück, er fastete. Er flehte zu Gott, er möchte doch das Leben dieses Kindchens erhalten, aber Gott sagte Nein. Nein zu seinen Wünschen, Nein zu seinem Verlangen. Und dann heißt es, dass David sich auf den Weg machte, nachdem er sich gesalbt hatte, auf den Weg machte ins Haus Gottes, um anzubeten. Er hatte ein Ja zu dem Willen Gottes, dazu, dass Gott ihn durchgestrichen hatte im Blick auf seine Herzensbildschirm. Er sagte Ja zu Gottes Willen. Das gehört unbedingt hinein in die wahre Anbetung. Die vielen und mancherlei unerhörten Gebete in unserem Leben gehören da hinein. Pastor Busch erzählt das in einem seiner Schriften, dass es sich einmal sehr, sehr schlecht ging, dass er sehr, sehr niedergedrückt und zerschlagen war. Und da hatten sie da eine große Versammlung und es taten einige Redner auf, die über erhörte Gebete sprachen. Das ist ja wunderbares Zeugnis, ne? Gott erhört Gebet, manchmal auf ganz wunderbare Art und Weise. Aber das tröstete ihn nicht, so schreibt er. Aber dann ging ein Bruder nach vorne und sprach über die unerhörten Gebete. Und das tröstete ihn. Das war genau hineingesprochen in seine Situation. Paulus musste sich durchstreichen lassen. Ich habe den Herrn angefleht, er möge mir doch den Pfahl im Fleisch nehmen. Und das hatte Paulus nicht aus egoistischen Gründen gebetet, sondern er dachte, er könnte dem Herrn besser dann dienen. Aber Gott sagte, nein, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, deshalb will ich mich alle Zeit meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Gottes bei mir wohne. Deshalb führt uns Gott manche Wege, in denen wir schwach und elend werden in uns selbst. Und das sind diejenigen, von denen die Bibel spricht, wenn sie sie als Elende bezeichnet, als Anavim, so hin. Hebräischen. Die Elende, das sind die Hingebeugten. Luther sagt, Weinen geht vor Wirken und Leiden übertrifft alles Tun. Und manchmal können wir wirklich nur Ja sagen zu den Wegen Gottes unter Tränen. Aber jede einzelne Träne, die wir vergießen, wiegt vor Gott unendlich viel, hat einen unendlichen Wert vor unserem himmlischen Vater. Jede einzelne Träne. Wir fragen uns zum Abschluss, gibt es denn für uns keinen Hinweis in diesem vierten Kapitel der Offenbarung des Johannes auf den hin, dem wir es zu verdanken haben, dass wir uns dem heiligen Gott nähern dürfen, um ihn anzubeten? Es ist eine große Gnade, die uns da widerfährt, wenn wir Gott anbeten dürfen. Gibt es keinen Hinweis auf Christus hier in diesem Kapitel? Auf ihn, unsere vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Wir preisen doch Gott alle Tage und besonders auch heute am Reformationstag für das herrliche Evangelium, das uns durch Gottes Gnade in der Reformation wiedergeschenkt worden ist. Denken an das finstere Mittelalter. Das Mittelalter war finster, geistlich finster, durch und durch. Und Gott schenkte diese große Gnade, dass das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von dieser vollkommenen Gerechtigkeit Gottes in Christus, die uns zugerechnet wird, wieder auf den Leuchter gestellt wurde. Und Gott gebrauchte einen Mann namens Luther. Und wie wir es heute Morgen schon in der Gebetsgemeinschaft gehört haben, aus seinem Gebet vor dem Reichstag zu Worms, hat er das ja gar nicht gesucht. Er wollte diese Auseinandersetzung mit den Obrigkeiten in dieser Welt, mit den Machthabern in dieser Welt gar nicht. Er hat sich nicht danach gesehnt. Er wollte gerne ein stilles und ruhiges Leben führen. Aber Gott hat ihn dort hineingeführt und hineingestellt und ihm auch die Kraft gegeben, standhaft zu sein gegenüber all seinen Widersachern. Um Gottes Willen. Also gibt es hier in diesem Kapitel keinen Hinweis. Nun, ursprünglich gab es bis zum Mittelalter keine Kapiteleinteilung in der Bibel. Also das, was wir hier vor uns haben, Kapitel 1, 2, 3, 4 und so weiter in den einzelnen Büchern der Bibel, das gab es bis zum Mittelalter noch gar nicht. Diese Abschnitte. Sodass Kapitel 5 unbedingt zu Kapitel 4 dazugehört. Und in Kapitel 5 geht es ja um das Lamm. Hier geht es in Kapitel 4 mehr um den Vater, in Kapitel 5 um das Lamm. Das gehört aber unbedingt zusammen. Das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, um uns mit seinem Blut für Gott zu erkaufen. Das ist das eine, also ein Hinweis auf Christus. Außerdem ist in Vers 4, in Kapitel 4, Vers 4, die Rede davon, dass die Ältesten angetan sind mit weißen Kleidern. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Selbst wenn wir unter diesen weißen Kleidern einen Gnadenlohn verstehen, wie es wohl im Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes gemeint ist. Da ist auch von den weißen Kleidern die Rede. Also einem Gnadenlohn, der ihnen zuteil wird, wenn sie überwinden. So hat auch dieser Gnadenlohn seine tiefen Wurzeln in den Kleidern des Heils, die uns in der Gerechtigkeit Christi durch den Glauben angezogen worden sind. Bekleidet mit dieser Gerechtigkeit, in der wir eine vollkommene Abhängigkeit von Gott und eine vollkommene Unterwerfung unter die Majestät Gottes haben, dürfen wir Gott in Wahrheit anbeten. In ihm steht nichts und in seiner Gerechtigkeit, die eine vollkommene Gerechtigkeit ist, steht nichts zwischen uns und Gott. Haben wir Gott alles, was wir von ihm empfangen haben, wieder vor ihn niedergelegt und nicht wie einen Raub festgehalten. Wir denken an das Wort aus dem Philipperbrief. Ne? Er entäußerte sich selbst. Er hielt die Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben hatte von Ewigkeit her, die er hatte als wahrer Gott von Ewigkeit her, nicht wie einen Raub fest, ja? Sondern entäußerte sich selbst. Und auch wir haben in seiner Gerechtigkeit, in Christus Jesus, Gott alles schon zu Füßen gelegt. In ihm, in Christus, in seiner vollkommenen Gerechtigkeit haben wir ein Ja, ein völliges Ja zu den Wegen Gottes. Das Ja, Vater, haben wir ausschließlich in Christus, in seiner vollkommenen Gerechtigkeit, wird uns zugerechnet. Und so dürfen wir Gott die Ehre geben. Jetzt im Glauben und einst in der Vollendung im Schauen. Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen unseren Mund nicht vor dir auftun. Wir dürfen es nicht wagen, uns dir zu nähern im Gebet, geschweige denn dich anzubeten in deiner Majestät und Größe und Herrlichkeit, wenn wir nicht in deinem geliebten Sohn diese vollkommene Gerechtigkeit hätten. Du, Herr Jesus Christus, bist unsere Gerechtigkeit. Unser Ja zu den Wegen, die der Vater uns führt. Ein Ja zu völliger Unterwerfung unter seinen Willen. All das haben wir in dir, in deiner vollkommenen Gerechtigkeit. Dafür wollen wir dich loben und preisen und den Vater in dir und durch dich in alle Ewigkeit. Amen.